Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Es ist wirklich ein Vergnügen, sonntags hier zu sein und euch zu treffen. Ich sage bei der Gelegenheit mal, wenn ich nicht alle am Anfang begrüße, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich die, die ich nicht begrüße, nicht mag, sondern meistens ist es so, dass ich vielleicht 50% von euch dann vorher mal persönlich erwische. Also auch alle, die ich heute Morgen nicht persönlich begrüßt habe, ihr seid herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir haben jetzt eine Predigtreihe 4 Sonntage lang. Letzten Sonntag haben wir die angefangen. Reich beschenkt. Und dabei wird es immer um verschiedene Aspekte unseres Umgangs mit Geld und Besitz gehen, beziehungsweise der biblischen Aussagen, die es dazu gibt. Heute geht es um den Missbrauch von Besitz und Geld. Daher der Titel Reich beschenkt, die dunkle Seite des Mammon überwinden. Zu allen Zeiten sind Christen damit konfrontiert gewesen, wie sie denn auf sozusagen diesen Aspekt des Umgangs oder Missbrauchs von Besitz und Geld und auch damit verbundener Macht antworten und reagieren und haben verschiedene Antworten gefunden. Die Antwort der Mönchsbewegungen war die Armut und die Besitzlosigkeit. Also sie haben versucht, diese sozusagen negative Seite von Besitz und Geld zu vermeiden, indem sie ein Gelübde persönlicher Armut, persönlicher Besitzlosigkeit abgelegt haben und es nur den sozusagen gemeinsam gelebten und bebauten und entfalteten Besitz der Klöster gab. Die Puritaner des 16. und 17. Jahrhunderts, also eine protestantische Entwicklung nach der Reformation, die sagten dagegen, fleißige Arbeit ist die Möglichkeit, Gott zu ehren. Und in der Arbeit dienen wir dem Nächsten und Gott gibt dadurch sozusagen von ihm gesegneten Wohlstand. Im letzten Jahrhundert hat die Befreiungstheologie Südamerikas das nochmal anders formuliert. Diese Theologie wollte im Geist von kritischen Texten des Alten und Neuen Testaments zum Reichtum die Entrechtung, die Ausbeutung, die Unterdrückung der Armen beenden. So, die Frage ist, wie machen wir das denn? Wir sind ja auch in einer herausfordernden Zeit. Also wir haben jetzt so einen Erstgeschmack von Krisen bekommen die letzten Jahre oder stecken auch noch drin. Wir erleben seit Jahrzehnten den ersten Krieg in greifbarer Nähe. Wir sehen, wie die Märkte verrückt reagieren in diesen ganzen Situationen, wie Getreide zum Beispiel als Machtmittel gebraucht wird. Was geben wir denn eigentlich in so einer Zeit für eine Antwort auf den rechten Gebrauch oder den Missbrauch von Geld und Besitz? Wenn man zu einem rechten Gebrauch von Geld und Besitz kommen will, sozusagen darf man nicht einseitig in die Schrift schauen, sondern muss sehen, dass die Schrift zuerst mal sagt, wir sind reich beschenkt und es gibt eine helle Seite von Besitz und Geld. Also Geld, Besitz, Reichtum wird nicht pauschal irgendwie verteufelt oder schlecht gewertet in der Schrift, sondern der falsche, von Gott losgelöste Gebrauch von Reichtum. Wir haben uns das in der Bibelstunde am Donnerstag angeschaut und haben gesehen, dass materielle Fülle zuerst mal ein Teil von der sehr guten Schöpfung Gottes ist. Ja? Gott hat die ganze Schöpfung auf Fülle angelegt und selbst in der gefallenen Schöpfung können wir das noch erkennen. Dann wird besonders im Alten Testament ganz frei berichtet, dass Gott Individuen und sein Volk durch Wohlstand und Fülle segnen kann. Und dass dann, das ist besonders im Neuen Testament betont, dass Besitz und Geld Mittel sind, mit denen wir unsere Liebe zu Gott oder zum Nächsten ausdrücken und auch Mittel, mit denen wir das Reich Gottes bauen. Und in diesem Ganzen steckt etwas ganz Besonderes drin, in dieser hellen Seite von Besitz und Geld, nämlich dass Gott, der ein sozusagen reicher, sogar überreicher Geber ist, dass er will, dass wir als seine Kinder dieses Wesen, ja, von reichem, sogar überreichem Geben widerspiegeln und dass wir in die Beziehungskreisläufe, die er dadurch schafft, ja, zwischen Menschen, auch zwischen Ländern, zwischen Kulturen sogar, dass wir in diese Beziehungskreisläufe von Geben und Nehmen, von Empfangen und Geben uns sozusagen hineinnehmen lassen. Und das betrifft alles, was wir haben. Also von den Lebensgrundlagen, die unsere Schöpfung bietet, über unseren Körper, über unser Wesen, unsere Fähigkeiten, die Lebenszeit, die wir haben, bis eben hin zum materiellen Besitz. Ja, Gott will, dass wir sozusagen uns von ihm beschenken lassen und gleichzeitig wie er Schenkende und Gebende werden. Also das ist ganz wichtig zu sehen. Das ist die Grundlage sozusagen, bevor wir über die dunkle Seite von Besitz und Geld nachdenken. Die dunkle Seite von Schöpfungsfülle, von Besitz, von Geld, beginnt sich zu entfalten, wenn wir beginnen, aus diesen Kreisläufen des Empfangens und des Gebens auszusteigen. Ja, wenn ich gebe, dann gehe ich zu, dann öffne ich, oft ist es auch mit der Handgeste, ja, mit dem Umarmen vielleicht, ja, ich öffne mich dem oder denen, die mir begegnen. Wenn ich beginne, daraus auszusteigen, dann passiert was. Luther hat mal ein Wort gesagt, das bedeutet vereinfacht und verkürzt, Sünde ist, wenn der Mensch beginnt, sich in sich selbst zu verkrümmen. Und das ist eine schöne Gestik auch, was das aussagt über Besitz und Geld, über Geben und Nehmen. Ich öffne mich, ja, Gott gegenüber, Menschen gegenüber, wenn ich gebe, wenn ich empfange, wenn ich beginne, mich in mich selbst zu verkrümmen, ja, dann mache ich schon diese Geste des, ich beginne die Dinge an mir und für mich zu halten. Und das eben auch mit Besitz, mit Geld, mit allem, was dazu verbunden ist. Es wird dann eben mein Geld, ja? Es wird meine Lebensgrundlage, es wird mein Besitz oder es ist meine Zeit oder es sind meine Fähigkeiten, die ich versuche für mich zu behalten und zu schützen. Und je mehr ich mich selber schütze, umso mehr verschließe ich mich auch im Bereich von Besitz und Geld den Menschen, die um mich herum sind und auch Gott selbst gegenüber. Das biblische Zeugnis warnt ganz breit sozusagen vor diesem Vorgang. Ein biblisches Zeugnis warnt breit, dass wir Besitz und Geld sozusagen selbstzentriert, ungerecht und das heißt losgelöst von Gott und losgelöst von der Beziehung zum anderen beginnen zu gebrauchen. Und dieses Zeugnis beginnt schon bei Mose, ja, der die Israeliten warnt, wenn sie satt werden und das verheißene tolle Land da ist, dass sie nicht Gott vergessen. Es geht weiter über die Propheten, ja, die ganz massiv den Missbrauch von Macht, von Geld, von Besitz, Ausbeutung von Menschen kritisieren. Es findet sich in den Sprüchen wieder, findet sich in der Geschichte der Könige wieder und geht dann schließlich ins Neue Testament über, bis zu Jesus oder bis zu Jakobus, der ganz krass sozusagen die Reichen in Verantwortung stellt. Und es gibt ein Wort, habt ihr schon öfters von mir gehört, aber in diesem Text bekannt, sogar sprichwörtlich geworden. Jesus bezeichnet die Gottes- oder die Geldliebe als etwas, was sich gegenseitig ausschließt. Alternativen, die sozusagen nur entweder die oder die andere sein kann. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Mammon ist eigentlich ein schlichtes Wort aus dem Aramäischen und bedeutet einfach nur sozusagen Besitz oder Vermögen oder auch Geld. Aber Jesus macht deutlich, und er prägt damit ja etwas, was sich dann durch die Jahrhunderte zieht, dass Mammon sowas wie eine Macht werden kann, ja? Wie so ein Antitypus, so eine Gegenwelt oder Gegenmacht zu Gott. Auch weil es dieselben Dinge oft verheißt, ja? Die Sicherheit, ja? Geborgenheit, ja? Geld hilft mir, mein Leben abzusichern. Und Jesus hat in vielen seiner Gleichnisse diese Frage des Geldes und Besitzes und des Umgangs damit zu einem Thema gemacht. Und eins möchte ich euch jetzt lesen. Das steht in Lukas 16 und ihr werdet es Stück für Stück hier vorne mitverfolgen können. Er aber sprach zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr, nimm mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Er rief die Schuldner seines Herrn zu sich, einen jeden für sich, und sprach zum Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Dann sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist der Kontext von diesem Vers, der eher weniger gelesen oder gepredigt wird. Weil er sehr provokant etwas über klugen Umgang mit Vermögen, mit Beziehungen, mit Prioritäten oder der Frage umgeht, was denn von unserem Leben bleibt und Bestand hat. Wir sind von Gott reich beschenkt. Und die Frage ist, wie können wir denn die dunkle Seite des Mammon angehen oder überwinden? Dieses Gleichnis ist wirklich fies. Da gibt es Dutzende von Büchern drüber, wie das denn zu verstehen sei. Weil bei den meisten Christen, wenn sie es lesen oder hören, winden sich an einigen Punkten das Innere nach dem Motto, das kann doch nicht sein, dass Jesus das wirklich so meint. Ich werde heute, weil das in der Kürze von einem Abendmahlspredigt gar nicht möglich ist, nicht auf die exegetischen Feinheiten eingehen. Da könnt ihr mich aber gerne fragen, wenn es euch interessiert. Und ich sage euch, was ich weiß. Aber ich glaube, es ist wichtig, und da kann man aus diesem Gleichnis etliches sehen, was hilft uns denn, sozusagen der dunklen Seite Mammon, des Mammon zu begegnen oder sie auch zu überwinden. Ich habe euch deshalb mal 5 Punkte formuliert, die alle etwas andeuten, was helfen kann, dieser dunklen Seite des Mammon zu begegnen. Das ist sehr subjektiv, aber generell ist die Frage, wie wir mit Geld und Besitz umgehen, etwas, was sehr subjektiv mit uns zu tun hat. Ich habe es erst einmal genannt, die dunkle Seite des Mammon überwinden. Bitte Gott, dir deine Prägung in puncto Besitz und Geld zu offenbaren. Das ist jetzt ein bisschen wie ein Vorwort, kann man sagen, ja, steckt in dem Gleichnis drin. Oder kann man sagen, ja, das ist ergänzend. Also jeder von uns ist erstmal von Besitz und Geld geprägt. Auch dieser Verwalter. Und es gibt Ausleger, die überlegen, ob Jesus sozusagen auf eine reelle, bekannte Begebenheit anspielt und er deswegen auch vieles hier nur so stichpunktartig beschreiben kann, weil seine Hörer wussten, ja, von wem er spricht und auf wen er sich bezieht. Wenn dieser Mann eine reelle Person war, dann hatte auch der seine Prägungen in den Umgang mit Geld und die haben ihn in Schwierigkeiten gebracht. Ja, er hat es anscheinend mit der Führung der Dinge nicht seinen Pflichten entsprechend genommen. Wird nicht gesagt, wie und was, aber es wird angedeutet oder zumindest gesagt, das Gerücht gab es. Und dann sieht man sozusagen die Reaktion dieses Verwalters. So, und so hat jeder von uns eine Prägung. Und wenn wir dieses Gleichnis hören, dann sträubt sich das eine oder andere auch aufgrund unserer Prägung durch Familie, durch Beruf, durch Erfahrung, durch Gemeinde, durch Frömmigkeit gegen Dinge, die in diesem Gleichnis drin. Zum Beispiel, ist das denn denkbar, dass der Herr lobte den ungerechten Verwalter, sich tatsächlich auf Jesus bezieht? Und Jesus tatsächlich dieses Verhalten als etwas lobt, was klug ist und es dann auf uns überträgt. Ja? Das ist die eine Linie schon von Auslegung. Da verweigern sich viele und sagen, nee, auf keinen Fall kann das gemeint sein, dass Jesus dieses Lob ausspricht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, ich gehe davon aus, hier beginnt Jesus zu reden. So, also jeder von uns hat seine Prägung. Und mit der begegnen wir jetzt dieses Gleichnis. Ich mache es mal exemplarisch an mir. Ich muss leider hier das etwas hochnehmen, ist ein bisschen dunkel hier vorne. Also ich zum Beispiel bin ein Arbeiterkind. Das heißt, ich stamme aus wirklich ganz einfachen Verhältnissen. Mein Vater konnte mir als Kind noch am Armenhaus der Stadt zeigen, das ist wirklich über Jahrhunderte das außerhalb der Stadt gelegene Armenhaus der Stadt gewesen. Dort oben bin ich in den 30er Jahren geboren und mit meinen Eltern und Geschwistern zu fünft in einem Zimmer sozusagen aufgewachsen. Meine Großeltern hatten noch Gewerbescheine als Lumpen- und Knochenhändler. Ja, und gingen von Haus zu Haus und kauften Lumpen oder alte Knochen auf oder verkauften auch so den Alltagsbedarf über den Bauchladen. Meine Mutter war eine geflüchtete Protestantin in Bayern, ja, war dann Hausmädchen, Akkordarbeiterin, Putzfrau. Mein Vater war Maschinenbediener, Fahrer, Montagearbeiter. Wir wohnten mitten in einem Industriegebiet, ganz alleine, oben im Dach einer, ich sage jetzt mal, bewohnbaren Dachwohnung in einer Firma. Über Geld wurde selten gesprochen und trotz regelmäßigem Sparen war meiner Familie vieles nicht möglich. Urlaube gab es, ich glaube, ab den 70ern dann mal. Und das erste Auto gab es auch erst irgendwie so Mitte der 70er. Und für ein Arbeiterkind war auch vieles nicht möglich. Also zum Beispiel wollte ich mal Violine lernen. Aber für ein Arbeiterkind war eine Violine zu teuer. das Instrument und auch der Unterricht war zu teuer. Und daher ist meine ursprüngliche Prägung in Bezug auf Geld und Besitz die von Sparsamkeit, von Mangel und von möglichst günstigen Lösungen. Überfluss haben oder etwa reich geben, das kommt in meiner Ursprungsprägung nicht vor. Das sozusagen musste ich erst lernen durch Gottes Wort und durch andere Christen. So, und jeder von uns hat eine Prägung in Bezug auf Geld und Besitz. Meine Frau zum Beispiel, erlaubst du das, ja? Die war eine reiche Unternehmerstochter. Ja, beeindruckend, Villa am Starnberger See, fette Villa, ja, Schwimmbad im Haus, Riesengrundstück, Vater, der Mercedes fährt. War für mich ganz andere Welten, hat aber für sie auch eine Prägung ausgelöst, was das mit ihren Eltern gemacht hat, der Reichtum. Und auch dann, als diese Firma in den Wirren, den ersten Turbulenzen, die es rings um den Maschinenbau gab, dann allmählich den Bach hinunterging und sich das Vermögen in Luft auflöste, mehr oder weniger. So hat jeder von uns eine Prägung. Und diese Prägung, mit der begegnen wir zuerst mal ungeheiligt Besitz und Geld. Drum ist meine erste Anregung, bitte Gott, dir deine Prägung in puncto Besitz und Geld zu offenbaren. Denn oft schleppen wir diese Prägung ganz weit in unser Christenleben rein. Und Luther sagte, die Bekehrung des Geldbeutels ist die schwerste und die letzte, die wir erleben. Also das Erste, bitte Gott dir deine Prägung in puncto Besitz und Geld zur Offenbarung. Dann die zweite Anregung. Die dunkle Seite des Mammon überwinden. Bewege Jesu Alternative der Gottes- oder Geldliebe mit Gottes Wort, vor seinem Geist, mit Gebet in deinem Herzen. Also diesen Vers kennen wir ja alle. Und vermutlich, natürlich würden wir sagen, der ist wahr. Aber wie oft habt ihr schon mal in der Gemeinde oder zu Hause in der Familie oder in einem Hauskreis oder sonst wie drüber diskutiert und gerungen, was bedeutet denn dieser Vers wirklich? Wenn ihr jetzt mal ehrlich überlegt, vermute ich, dass die meisten von uns sagen würden, ja, der ist wahr. Oder in Klammern dazufügen würden. Aber da habe ich dann doch noch die eine oder andere Frage dazu, wie soll das denn in der Praxis funktionieren? Und in Bezug auf diesen Teil des Gleichnisses möchte ich euch nur einladen, bewegt mal diese Zeilen von dem entweder Gott dienen oder dem Mammon dienen, entweder Gott lieben oder ihn hassen, ja, oder das Geld lieben, das Geld hassen und Gott. Bewegt das mal in eurem Herzen oder auch wenn ihr heute Mittag in eurer Familie am Tisch sitzt. Ja, und besprecht das mal, was hat es damit auf sich? Ja, wie geht das denn eigentlich? Eins weiter. Die dunkle Seite des Mammon überwinden. Überlege beim Einsatz von Besitz und Geld, was Gottes Wesen entspricht und was ewigen Wert bei ihm hat. Jesus benennt klar in dem Gleichnis, dass Besitz und Geld eines Tages zu Ende gehen. Spätestens, wenn wir sterben, manchmal auch schon früher. Was bleibt also von unserem Umgang mit Besitz und Geld für die ewigen Hütten, wie Jesus das nennt? Und ich denke, kann man sich winden, wie man will. Das deutet wohl an, da geht es um Dinge, die in der Ewigkeit oder die bei Gott einen Wert und einen Bestand haben. Jesus hat das schon mal in anderen Kontexten sehr ähnlich formuliert, nämlich sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und Diebe nicht einbrechen und stehlen. denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Steht in Matthäus 6. So, und jetzt gibt Jesus in diesem Gleichnis auch wieder eine sehr ungewöhnliche, aber nachdenkenswerte Antwort. Er sagt, wir sollen uns Freunde mit dem ungerechten Mammon machen, damit, wenn er zu Ende geht, sie, kann man sagen, wer ist denn das? Es gibt Ausleger, die sagen, ja, so wie sich die Engel im Himmel freuen über die Bekehrung der Sünder, so freuen sich die Engel im Himmel und Vater und Sohn und Geist, wenn wir im Himmel aufgenommen werden. Also, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Bezieht sich, finde ich, eindeutig auf etwas, was vor den ewigen Hütten passiert. Ja? Was jetzt sozusagen Werte bei Gott schafft, die erhalten bleiben, auch über unseren Tod hinaus. Und die Frage ist, stimmt das, dass sich durch den klugen Einsatz von Besitz und Geld tatsächlich Beziehungen auch im Reich Gottes bauen lassen? Also, das sträubt sich ja in uns, sozusagen diese massive Schuldscheinreduzierung, wo es ja um deutliche Werte geht. Dahinter steckt eine Vetternwirtschaft, ja, und das Geschmäckle kriegt man auch nicht weg. Und dass der eigentliche Besitzer das irgendwie loben sollte, ist auch nur mit diversen Windungen irgendwie nachvollziehbar, was der denn daran lobenswert finden könnte. Und trotzdem setzt Jesus die Klugheit, die dahinter steckt, zu uns, zu den Kindern des Lichts, zu Gottes ewigen Bereich, ewigen Reich in Verbindung. Also ich mache mal eine Probeabstimmung. Wer von euch würde sagen, durch klugen Einsatz von Besitz und Geld lassen sich gute Beziehungen im Reich Gottes bauen, die Gottes Herzen eine Freude sind und sein Reich fördern? Gibt kein richtig oder falsch. Macht mal einen Verdacht. Ja, ich würde sagen, wir sind so knapp über 50%. Da oben ist ein bisschen verhalten. Also sagen wir mal 50%. Also da besteht Diskussionsbedarf. Lässt sich durch kluges Investieren in Beziehungen Gottes Reich bauen? Mann und ich würden sagen, aus Erfahrung, das ist tatsächlich so. Habe ich auch schon erzählt und genannt, dass Beziehungen, zu denen wir in Menschen über Geld standen, indem wir zum Beispiel Leute gefördert, unterstützt haben in Durststrecken oder umgekehrt sie uns, dass das tatsächlich Beziehungen geschaffen hat und auch Veränderungen von Menschen in Bezug auf das Reich Gottes, die über lange Jahre, Jahrzehnte sogar sozusagen gewirkt haben und etwas gemacht haben. So, das nächste und letzte. Die dunkle Seite des Mammon überwinden. Betrachte und gebrauche Besitz als erstes Bewährungs- und Übungsfeld im Glauben und in der Haushalterschaft. Jesus sagt da vor dem bekannten Satz auch wieder, das finde ich ziemlich herausfordernd, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Wenn ich das richtig verstehe, dann setzt Jesus den Umgang mit Mammon mit gering parallel und setzt demgegenüber das Große, das Wahre, das, was unser ist. Und er sagt, mit dem Geringen, dem Mammon, gehen wir damit treu und gerecht um oder untreu und ungerecht. Und dann behauptet er, dass sich an unserem Umgang mit dem Mammon entscheidet, ob wir die wahren Dinge erleben und erben werden. Also er spricht vom Großen, vom wahren Gut, von dem, was uns wirklich gehört. Das ist so wirklich eine steile These und selten mal breiter nachgedacht. Also stimmt es wirklich, sozusagen, ich übe mit dem Geld so Basics von Jüngerschaft. Ja, wie ich gebe, auch wie ich empfange, ob ich vielleicht zu stolz bin, zu empfangen. Ja, wie ich spende, wie ich Menschen unterstütze in ihrem Werken, Leben. Und daran entscheidet sich, ob ich die wahren Dinge empfange. So, jetzt können wir überlegen, was könnte denn das Wahre sein? Zum Beispiel Kindschaft Gottes erleben. Kann das tatsächlich mit unserem Umgang mit Geld zusammenhängen? Oder Erhörung auf Gebet erleben? Ist uns doch auch irgendwie versprochen, mehrfach von Jesus. Oder Fülle des Geistes erleben. Oder Bekehrungen. Müsste auch zu den wahren Dingen gehören. Vergebung, Befreiung. Alle diese Dinge, sag ich jetzt mal, stellt Jesus hier in Zusammenhang mit unserem Umgang mit Geld. Und er sagt, wenn ihr darin nicht treu seid oder euch nicht darin übt, dann wundert euch nicht, wenn ihr die wahren Dinge nicht erlebt und nicht anvertraut bekommt. Ich weiß, steile These, aber bewegt's mal vor Gott in eurem Herzen. So, ich fasse das Ganze mal zusammen. Die dunkle Seite des Mammon überwinden erscheint jetzt nicht. In den Folien habe ich erst danach geschrieben, als die Folien schon weg waren. Also, das Erste war, bitte Gott, dir deine Prägung in puncto Besitz und Geld zu offenbaren. Das Zweite war, bewege Jesu Alternative der Gottes- oder Geldliebe mit Gottes Wort, mit seinem Geist, mit Gebet in deinem Herzen. Das Dritte war, überlege beim Einsatz von Besitz und Geld, was Gottes Wesen entspricht und was ewigen Wert bei ihm hat. Das Vierte war, baue mit deinem Besitz und Geld das Reich Gottes und persönliche Beziehungen zu Kindern des Lichts. Und das Letzte war, betrachte und gebrauche Besitz und Geld als erstes Übungs- und Bewährungsfeld von Glauben und Haushalterschaft. So, und darin möge euch der Herr segnen und euch entfalten, was für euer Leben und bei euren Prägungen und bei euren Erfahrungen wichtig ist, neu zu verstehen und dann auch wichtig ist, neu zu leben.